Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Irina Grabowski. Dieser Angriff zeigt, wie sehr der Nahostkonflikt das politische Klima in Deutschland beeinflusst. Es geht um einen jüdischen Studenten in Berlin. Er wurde am vergangenen Freitag niedergeschlagen und kam ins Krankenhaus. Tatverdächtigt ist ein Kommilitone von der Freien Universität. Vermutet werden antisemitische Motive. Die Politik zeigt sich schockiert und alarmiert. Unsere Reporterin Birgit Radatz berichtet.
Laut Polizei war Lachav Shapira mit seiner Begleitung Freitag kurz vor Mitternacht in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte unterwegs. Dabei sind sie dann auf den mutmaßlichen Mitstudenten getroffen. Laut Polizei habe es ein politisches Streitgespräch gegeben, bevor der mutmaßliche Täter Shapira dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll und später, als dieser am Boden lag, auf ihn eingetreten haben soll. Lachav Shapiras Bruder, der Comedian Shahak Shapira, widerspricht der Darstellung auf der Plattform X, dass die beiden sich unterhalten hätten, sondern der mutmaßliche Angreifer sei Shapira und seiner Begleitung gefolgt und habe sie aggressiv angesprochen, bevor er dann zugeschlagen habe. Shapira ist mit Frakturen ins Krankenhaus gekommen. Über den mutmaßlichen Täter ist nicht viel bekannt, nur dass er laut Polizei 23 Jahre alt sein soll. Nach der Tat wurde er an seinem Wohnsitz in Schöneberg von der Polizei festgenommen. Unter anderem ist sein Handy dabei auch beschlagnahmt worden. Der Leiter der Freien Universität, Günther Ziegler, sagte zunächst in einem schriftlichen Statement, er sei entsetzt über den brutalen, mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff auf einen jüdischen Studenten der Universität und verurteile die Tat aufs Schärfste. In einem Videostatement sagte er dann später, Antisemitismus habe keinen Platz an der Universität. Rücktrittsforderungen der jüdischen Studierendenorganisation wies Ziegler allerdings zurück. Die jüdische Studierendenunion hatte in einem offenen Brief an FU-Präsident Ziegler geschrieben, sie fordern schon länger, dass sich Ziegler eindeutiger positioniert, auch gegenüber den Initiatoren der Hörsaalbesetzung Mitte Dezember von pro-palästinensischen Aktivisten. Nun wollen sie ein Hausverbot für den mutmaßlichen Täter erwirken und werfen dem Leiter der Freien Universität vor, die Uni stehe seit Monaten für Offenheit und Toleranz gegenüber Antisemiten. Eine Exmatrikulation, wie sie der Zentralrat der Juden fordert, werde sich laut der zuständigen Senatsverwaltung aber wohl kaum durchsetzen lassen. Die Hürden dafür sind sehr hoch. Das Präsidium kann zwar Maßnahmen gegen Störungen des geordneten Hochschulbetriebs durch Studierende treffen, heißt es im Gesetz. Diese sind aber auf höchstens 3 Monate zu befristen und Betroffene müssen angehört werden.
Soweit unsere Reporterin Birgit Radatz. Bei der vergangenen Bundestagswahl lief es in Berlin nicht so rund. Die berühmt-berüchtigte Pannenwahl. Manche Bezirke hatten nicht genug Stimmzettel, manche waren auch vertauscht. Lange Wartezeiten kamen noch dazu. Am kommenden Sonntag können einige Berlinerinnen und Berliner deshalb wieder ein Kreuz machen. Und das gilt auch für Teile Reinickendorfs. RBB 24 Inforadio-Reporter Markus Streim war dort und hat im Märkischen Viertel dieses Stimmungsbild eingefangen.
Shoppen im Märkischen Viertel vor einem großen Bauzaun, hinter dem sich seit Jahren nichts mehr tut. So trostlos wie der Blick in die Baugrube, die Stimmung unter den Passanten, 5 Tage vor der Wiederholungswahl.
Die Politik als solche sagt mir nicht mehr zu. Nee, keinerlei Interesse.
Ich wähle nicht. Wen soll man wählen?
Passiert doch so nicht.
Ich finde das unverschämt, dass ich andauernd zur Wahl gehen muss, weil unsere Politiker das nicht auf die Reihe kriegen.
An uns Rentnern denkt das sowieso keiner.
Ich finde es eine Katastrophe. Es wird immer alles schlimmer, alles teurer. Und ich bin mir unsicher, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was momentan gut und was schlecht ist.
Ratlosigkeit in Reinickendorf, da wo im Schnitt jeder Dritte noch mal zur Bundestagswahl gehen dürfte. Doch die möglichen Veränderungen sind minimal. Ob die CDU-Kandidatin per Direktmandat oder über die Landesliste im Bundestag bleibt, das interessiert hier niemanden. Viele wünschen sich eher den großen Wurf, wohlwissend, dass es den vermutlich erstmal nicht geben wird.
Einmal das gesamte Sozialsystem und das ganze Wirtschaftliche müsste anders neu strukturiert werden.
Ich selber stamme aus der Türkei. Und ich muss sagen, wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland leben. Hier ist es nämlich immer noch besser wie in der Heimat.
Diesmal gehe ich auf jeden Fall wählen, weil ich die AfD nicht hier im Norden haben möchte.
Ob das Inflation ist und die ganze Energiekrise, ja, ich kenne Leute bei uns, die gehen Flaschen sammeln, alte Menschen. Und die Ukraine, die wird jetzt schon seit 2 Jahren unterstützt.
Sie sollten mehr ans Volk denken, mehr an uns, auch kleine Leute.
Ich wohne hier knapp 40 Jahre schon, Ex-Militär. Ich glaube, sehr viele Leute sind nicht zufrieden gerade. Diese Ampelkoalition sollte weg und etwas muss geändert.
Wenig Optimismus im Märkischen Viertel. Viele von denen, die am Sonntag wählen dürfen, sehen sich jetzt in der Bedrulle. Einerseits wollen sie keine AfD im Bezirk, andererseits trauen sie den etablierten Parteien keine Veränderung mehr in ihrem Sinne zu.
Das also Eindrücke unseres Reporters Markus Streim im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf. Auch dort wird am Sonntag in einigen Wahlbezirken noch einmal für den Bundestag abgestimmt. Bundesweit gibt es ja seit einigen Wochen Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Allerdings gibt es in Brandenburg auch offenen Streit darüber, wer da mitmacht und mit welchen Zielen. Nicht immer ist klar, ob es wirklich um Demokratie geht. Und die Zweifel werden größer, wenn man genauer hinschaut, so wie unser landespolitischer Reporter Nico Hecht berichtet.
Ein lautstarker Gruß. So räumten Treckerfahrer den Markt in Lübben. Sie fahren lieber, als ihre Bauernprotesttransparente abzunehmen. Sie wollten hier für Demokratie mitdemonstrieren, hatten sie erklärt. Aber für andere war das nicht so klar. Für Demonstrantin Anke Wangerin etwa.
Ich fand das tatsächlich sehr schwierig, weil da auch Sprüche drauf waren, die ich nicht unterstütze. Auch wenn man hier ankommt und halt die Trecker erstmal sieht, ist das schon schwierig. Auch die Diskussion ist schwierig, weil die Meinungen, die Fronten sehr verhärtet sind teilweise.
Landwirt Stefan Schötz, einer der Lübbener Wortführer der Trecker-Demonstranten, kann die Zweifel nicht verstehen, dass er und Kollegen einfach mitdemonstrieren wollten, sagte er dem ZDF.
Wir wollen Demokratie leben, wir wollen Demokratie auch nach außen hin transportieren. Ich will meinen Kindern demokratisches Verhalten beibringen. Da muss ich, wenn so eine Veranstaltung stattfindet, einfach mit meinen Kollegen hierher fahren.
Schötz und Kollegen sagen, sie würden von den Demokratiedemonstranten ausgegrenzt, die ihre Transparente und Träger nicht wollten. Die Medien würden sie in die rechte Ecke stellen, so spalten und seien schuld, wenn es hier zum Bürgerkrieg komme. Und ehrliches Engagement nehme etwa Unternehmer Rainer Gostschan den Demokratieaktiven auch nicht ab.
Ich glaube, ein Teil davon gehört nicht hier nach Lübben und die sind bestimmt nicht freiwillig hergekommen. Ich habe von verschiedenen gehört, die haben 60 Euro bekommen.
Und Lübben ist kein Einzelfall. Der AfD-Abgeordnete Peter Drenzke wollte in Finsterwalde mitdemonstrieren, obwohl sich die Demokratiedemos auch oft gegen das Erstarken der AfD wenden. Vor einer Demo in Küritz wird im Internet von Schlafschafen geschrieben und zu den Demoreden Schlafgeblöke über Lautsprecher eingespielt.
Wir waren sprachlos seit den Berichten um das Treffen rechter.
In Lübben sind unter den Trecker-Demonstranten auch Mitglieder der Bürgerinitiative Unser Lübben. Gegründet gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft und unterstützt durch Hans-Christoph Berndt, AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag und vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingeschätzt. Auch andere AfD-Mitglieder haben auf Veranstaltungen des Bündnisses geredet. Die Beziehungen offenbar eng. Die Anmelder der Demokratiedemonstration in Lübben nennt einer der Trecker-Demonstranten dagegen nur linke Schreihälse.
Wir, die Bauern, Landwirte, die Werbetreibenden, Kneipen, alles was hier rundherum ist, die zahlen alle Steuern ein und die sind alle rechts und da stehen die Linken, ich möchte nicht wissen, wie viele Beamte da sind, die nicht einen Pfennig einzahlen, die nur kassieren und schreien.
Klingt so jemand, der gerne auf dem Markt mitdemonstriert hätte für Demokratie? Die Zweifel daran zerstreuen kann er so jedenfalls nicht.
Das ist der Bericht unseres Landeskorrespondenten für Brandenburg, Nico Hecht. Auch in Brandenburg werden Krankenhäuser von Geldsorgen geplagt. Es drohen Schließungen. Auch das Uniklinikum in Neuruppin ist in der Diskussion. Ende des Monats sollen dort zwei wichtige Fachabteilungen endgültig schließen. Dagegen gibt es seit Wochen Proteste. Aber sind die Abteilungen noch zu retten? RBB-Reporter Björn Hase-Wendt.
Chefarzt Achim Franzen ist besorgt. Kommt es Ende des Monats zur Schließung seiner Fachklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, steht die schnelle medizinische Versorgung vieler Menschen auf dem Spiel, darunter Krebspatienten oder Kinder.
Sie werden nicht mit einem Kind, das nach einer Mandeloperation, um etwas Typisches zu nennen, da eben nachblutet, dann eben von hier aus 80 Kilometer nach Brandenburg fahren können.
Ärzte, Pfleger und Patienten fordern, dass die Schließungspläne für die HNO-Klinik und die Fachabteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zurückgenommen werden. Doch das Uniklinikum schreibt rote Zahlen. Im letzten Jahr ein Minus von über 8 Millionen Euro. Um das Loch etwas zu stopfen, verkündet der Klinikgeschäftsführer Gunnar Pietzner das Aus der beiden Fachabteilungen.
Das wird das Defizit alleine nicht bereinigen können. Aber immerhin sind 2,5 Millionen Euro, die dort zu Buche schlagen.
Außerdem würden die beiden Fachkliniken im Vergleich zu den Kosten den geringsten Gewinn abwerfen. Der Betriebsrat kritisiert das Argument und sagt, im Krankenhaus fehlt ein Gesamtkonzept.
Einen richtigen Plan. Wer
macht was, wann, wie, mit allen Variablen, also wirklich alles durchgerechnet. Und das haben wir bisher nicht.
Erklärt Betriebsratsmitglied Beate Liebe. So wären Alternativen und neue lukrative medizinische Geschäftsbereiche nicht ausreichend geprüft worden. Krankenhauschef Gunnar Pietzner widerspricht. Das Problem sei die schlechte Finanzierung durch die Krankenkassen und den Bund.
Wir sehen, dass die Vergütung für die Krankenhausleistung um 4,3% angestiegen ist in 2023, während die Kosten über 10% gestiegen sind.
Leistungspflichtig sind die Krankenkassen. Selbst wenn die nicht ausfinanziert sind, dann muss der Gesetzgeber an der Stelle die strukturellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Krankenkassen es sind.
Die Forderung, es braucht Überbrückungshilfen vom Bund, bis die Krankenhausreform greift und die Finanzierung neu geregelt ist. Doch die lassen auf sich warten. Und so schwinden Tag für Tag die Chancen, die beiden Fachkliniken in Neuruppin doch noch zu erhalten.
Am 21. Februar soll auf einem Sonderkreistag über die Situation des Klinikums Neuruppin gesprochen werden. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.